Okay, dann fangen wir mal an. Vielleicht noch ein bisschen ausführlicher, wie dieses Projekt so entstanden ist. Also mein erstes Projekt war eins zur Geschichte der ABF in Greifswald. Und zwar kam ich ganz schlicht zu diesem Thema. Ich habe eine Stelle gekriegt an der Uni Greifswald. Und ich wurde dort empfangen von meinen Kollegen mit den Worten: Weißt du denn, in welchem Gebäude wir uns hier befinden? Wir befinden uns im Gebäude der ehemaligen ABF. Und das ist natürlich genau die ABF von Hermann Kant gewesen. Und ich war gerade auf der Suche nach einem Thema für meine Habilitation im Bereich Erwachsenenbildung und dachte, ja mein Gott, ne, auf die Idee hättest du schon lange mal kommen können. Und so kam ich zu diesem Thema ABF. Also mein erstes Projekt war ABF Greifswald. Dann habe ich das erweitert auf die ABF in der DDR insgesamt. Und bei diesen Recherchen habe ich halt entdeckt, dass diese Einrichtungen im weiteren Verlauf in eigentlich in ganz viele Länder in der Welt exportiert worden sind. Und so ist das dritte Projekt entstanden. Sodass mich also dieses Thema wirklich schon die letzten 15 Jahre in verschiedenen Varianten begleitet. Gut, Technik warten mal ohne Folie weiter. Also das war eigentlich der Ausgangspunkt. Also das Modell, was in der DDR dann gefahren wurde, ging schon auf das Beispiel des sowjetischen Rabfak zurück. Und die ist 1919 unmittelbar in der Nachrevolutionszeit gleich gegründet worden. Diese Rabfak.
Gott.
Jetzt geht's.
Gott.
Also... hier haben wir sie jetzt, hinten ein Werbeplakat, Rabotsche Fakultät na Domu, das ist eine Fernrabfak gewesen. Also der Versuch, dass man das zu Hause macht. Ich fand das Plakat schön, aber diese Fernrabfak war wenig erfolgreich, weil die wenigsten schaffen das sozusagen berufsbegleitend nebenbei auch noch als Fernstudium in Abitur nachzuholen. Insgesamt hatten wir so drei Perioden, 1919 gegründet, wie gesagt, bis 1930, da haben wir eine große plurale Vielfalt. Teilweise ist die dort an Universitäten angebunden, teilweise ist die aber auch noch an Fabriken angegliedert, also gar nicht nur an der Universität. Ab 1930 sind die aber einheitlich nur noch Teil der Universität. Und 1941 sind sie geschlossen worden, und zwar im Prinzip parallel mit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion auch. Wobei das nicht der einzige Grund war, sondern da war auch schon so die Situation, dass die meisten Arbeiterkinder inzwischen über die Oberschulen an die Universität kamen, sodass man die eigentlich nicht mehr in dem Sinne oder in dem Ausmaß gebraucht hat. Also eine ganz ähnliche Argumentation, wie wir es später auch in der DDR bei der ABF finden.
Kann ich nochmal grundsätzlich fragen? Das war praktisch die Vorbereitung auf das Abitur.
Genau.
Vorbereitung aufs Abitur oder Abitur?
Das Abitur.
Das Abitur, nee, die Vorbereitung auf die Hochschule.
Also sie erreichen dort eine Hochschulreife.
Ja, ja. Also ja, statt Abitur.
Das ist im Prinzip ein Abendgymnasium, stimmt nicht, weil es war tagsbegleitend. Also es ist, die hatten in der Regel so 6-7 Schuljahre an Vorbildung und sind dann in der Regel in 3 Jahren, haben die Hochschulreife erlangt. Also das Besondere, weshalb die Rabfak auch international zu identifizieren, ist halt die Tatsache, dass im Prinzip die Vorbereitung für ein Hochschulstudium bereits an der Universität angegliedert ist. Ne? Also wir haben heute Hessen-Kolleg, Abendgymnasium, und das ist aber nicht Teil der Universität. Ne? Und das Besondere ist, dass eine Rabfak oder eine Arbeiterfakultät halt immer bereits Teil der Universität ist, obwohl sie ja noch gar nicht dahin gehört.
Das ist ja erst die Vorbereitung. Das ist aber trotzdem kein Fachabitur.
Was dann? Nein. Also in der Regel ging es also Ausnahmen, es gab auch Fachabitur, aber der größte Teil war ein ganz allgemeinbildendes Abitur, wo man hinterher in allen Fachrichtungen studieren konnte. Und der Hintergrund, dass man es an den Universitäten implementiert hat, das ist wirklich, genau, also man hat es an den Universitäten implementiert, weil man wirklich früher, also schneller Einfluss auf die Universitäten kriegen wollte. Ja. Ne, man hat sozusagen Arbeiterkinder an die Universitäten geholt, dann hatten die waren stimmberechtigt im Studentenrat, so es denen noch gab, die Dozenten hatten eine Stimme im Senat, also man hat dadurch sozusagen loyalere Kräfte schneller an die Universität bekommen, also im Prinzip sofort, ne, 1919, und musste nicht warten, bis die mühselig erst rangezogen werden und an die Universität kommen. Das ist auch interessant, wenn wir international angucken, in welchen Ländern ist das eigentlich an der Universität und wo ist es nicht an der Universität, können wir wirklich sagen, es ist immer in den Ländern Teil der Universität, wo es an den Universitäten wirklich politisch was zu kämpfen gab. Wenn es Neugründungen waren, dann hat man es auch nicht an die Universität gemacht. Was soll das dort? Das ist ja eigentlich die Vorbereitung. Fakt, also das sowjetische Modell. Also nur mal so die Formen, die es gab. Das Hauptmodell war eigentlich erstmal die Tagesrapfack, also sie sind freigestellt von der Arbeit und machen stattdessen das Abitur, also würden wir im deutschen System sagen. Es gab aber auch Abendrapfacks, also das ist dann berufsbegleitend zur Berufstätigkeit. Ist natürlich klar, das sind die Erfolgsquoten auch entsprechend niedrig gewesen. Und man wollte nach 1930 in erster Linie diese Abendrapfack, hat sich aber nicht durchsetzen können. Dann hat man mal experimentiert mit Schichtrapfack, ne, also im Prinzip je nachdem entsprechend gegen zyklisch zum Schichtarbeit und mit diesem Fernrapfack da drüben. Und dann, sehr interessant, gab es die sogenannten Nazem-Rapfacks, das sind Rapfacks für nationale Minderheiten. Sowjetunion als Vielvölkerstaat hat ja ganz viele Unionsrepubliken, wo die noch nicht mal Russisch konnten. Und von daher hat man ganz gezielt Rapfack für diese Minderheiten gemacht, in der Regel mit einem Jahr länger, weil die erstmal Russisch lernen mussten und die haben dann die ersten zwei Jahre erstmal in den Landessprachen ihren Unterricht bekommen, bevor sie auf Russisch gewechselt haben. Und in vielen Unionsrepubliken war das im Prinzip die einzige Form, überhaupt höhere Bildung zu erreichen, weil das oft Länder waren, wo es noch überhaupt kein höheres Schulsystem gab. Also ein sehr interessantes Modell. Ja. Also auch wenn man international guckt und sieht, dass andere Vielvölkerstaaten, da komme ich nachher drauf, zum Beispiel Mosambik, dieses Modell nicht aufgreifen, was ja total Sinn machen würde. Oder auch Vietnam, die auch große nationalen Minderheiten haben. Ne? Also ein tolles Modell, was da entwickelt worden ist, was auch damit zusammenhängt, dass die Sowjetunion in den frühen Jahren eine ausgesprochen liberale Nationalitätenpolitik betrieben hat. Also erst mit dem Wechsel zu Stalin ist das sehr viel restriktiver geworden. Aber am Anfang war eine sehr offene und tolerante Nationalitätspolitik.
Das ist sehr spannend.
So, jetzt die internationale Ausbreitung der Arbeiterfakultäten. Also in welche Länder sind, sag ich mal, ist diese Idee exportiert worden? Also man glaubt es nicht. Ne? Also in Europa, DDR, komme ich nachher ausführlich drauf zurück. Es gab Arbeiterfakultäten, aber auch in der CSSR, in Polen, ich sehe gerade die CSSR ist doppelt, in Bulgarien, in Ungarn und in Rumänien. Also, in diesem ganzen Ostblock, überall gab es unterschiedlich lang die Arbeiterfakultäten. Am längsten und am quantitativ bedeutsamsten mit Abstand gab es das aber in der DDR. Die anderen Länder haben das alle vergleichsweise weniger gemacht. Es wurde aber auch nach Asien exportiert, in erster Linie nach China, ganz direkt mit Einfluss und mit Unterstützung der Sowjetunion dort eingerichtet, auch nach Vietnam, wo wir eine Fallstudie dazu gemacht haben, genauso nach Nordkorea, wo es in verschiedenen Formen das gab, und in den 80er Jahren auch nach Afghanistan, nach Kabul an die Technische Universität. Wir hatten auch mal einen Hinweis auf Jemen, aber das konnte man nicht sicher beweisen. Na, das müssen wir mal gucken. Also das ist nicht gesagt, dass es nicht noch mehr gab. In Lateinamerika ist es ganz klar, es ist nach Kuba gegangen. Ja. Das haben wir auch als Fallstudie untersucht und auch nach Nicaragua. Das konnte man leider auch nicht vertiefend untersuchen, wäre noch ein spannendes Forschungsfeld. Und in Afrika haben wir es nur in Mosambik gefunden. Da ist es ganz klar, dass das die Fakultraf da exportiert wurde. In Angola wurde die Idee diskutiert. Man hat aber gesagt, das ist noch nicht so weit, uns fehlt noch die Arbeiterklasse und deshalb können wir es noch nicht machen.
Ach so, das war nur für die Arbeit, also nicht für die Bauern.
Naja,
okay.
Das ist, was man darunter definiert, ist auch noch was Spezielles. Also und natürlich, das merkt man auch in afrikanischen Ländern, für die ist die Frage Arbeiter und Bauern überhaupt nicht die zentrale Frage, sondern die zentrale Frage ist, eine nationale Intelligenz hinzubekommen. Und das sind fast immer Personen, die nur Arbeiter und Bauern werden konnten in der Kolonialzeit. Also von daher ist dieser ganze Fokus, der aus Europa und auch aus der Sowjetunion kommt, ihr müsst Arbeiter und Bauern fördern, eigentlich für die afrikanischen Länder und auch für die asiatischen Länder. Überhaupt nicht nachzuvollziehen. Ne, die interpretieren das sehr frei, entsprechend dessen, was sie selber brauchen. Ne, und Arbeiter ist dann sozusagen ihre nationale Intelligenz.
Ja.
Und man merkt es auch in Afrika in den Dokumenten, dass die Deutschen, also die Berater aus der DDR, die wollen immer Statistiken haben über die soziale Zusammensetzung. Und man merkt, diese mosambikanische Seite kann mit dem Problem überhaupt nichts anfangen. Und irgendwann erstellen die mal diese Statistiken, aber man merkt richtig, entweder haben es die DDR-Leute selber gemacht, oder man hat es gemacht, um ihnen Gefallen zu tun.
Ja.
Aber die wird von mosambikanischer Seite überhaupt nicht aufgegriffen, weil denen ist wichtiger, wir brauchen Leute, die gesund sind, Leute, die natürlich politisch die Linie unserer Frelimo vertreten, also der kommunistischen Partei, und Leute, die die Leistungen bringen, dass sie es überhaupt schaffen an die Universität. Und das andere ist auch ganz nett, aber das ist jetzt nicht so das Hauptproblem, wo man merkt, es wird schon sehr anders definiert. Oder was ich hier nicht drin habe, Mongolei gehört eigentlich noch zu Asien dazu. In der Mongolei vielleicht noch als Exkurs fehlt hier, weil da haben wir eine Sonderform. Und da hat nämlich die Sowjetunion auf dem Territorium der Sowjetunion eine Rabfak eingerichtet für mongolische Staatsbürger. Und die sind in die Sowjetunion nach Ulan-Ude gereist, haben dort die Rabfak besucht. Und nachdem dann Ulan-Bator eine eigene Universität hatte, haben sie das, die haben es eben verrückterweise nicht transferiert, sondern die haben dort keine Rabfak eingerichtet. Aber die haben Vorbereitungskurse gemacht. Und das hängt wieder mit dem ganz niedrigen Bildungsniveau in der Mongolei zusammen. Die mussten de facto fast alle vorbereiten.
Das, der Ulan-Ude ist vor allen Dingen auch Mongolen. Ne? Das ist
Ulan-Ude ist Russland.
Ja, ja, also aber da sitzen vor allen Dingen Mongolen, glaube ich.
Genau.
Das ist ganz, ja, fast nur Chinesen und Mongolen sitzen.
Na, Chinesen weniger, also die Buryaten. Das ist die buryatische sozialistische Sowjetrepublik damals.
Ja, genau. Ja.
Das genau. Ist diese Ecke südlich vom Baikalsee, also ja. Zur Mongolei hin, das sind die Buryaten. Und die Buryaten sprechen Mongolisch,
ja.
Das ist im Prinzip ein mongolischer
genau.
Dialekt.
Ja.
Und von daher hatten die dort auch Lehrkräfte, die auf Mongolisch unterrichten konnten.
Ja.
Na, das war der entscheidende Faktor.
Wahnsinn.
Gut, das mal so als Überblick, ne, die Länder, die. Und das war eine Heidenarbeit, diese Dinger zu entdecken. Und das war aber wie Sherlock Holmes.
Ja.
Also es hat Spaß gemacht. Also irgendeine Mitteilung im neuen Deutschland. In Afghanistan wurde eine ABF gegründet. Und vielleicht so als Gag, wie ich auch auf überhaupt das mal entdeckt habe, dass es diese weltweite Ausbreitung gab, da war ich, in meinem ersten Projekt Greifswalder ABF, da habe ich mir das Immatrikulationsbuch so die ganze Zeit angeguckt. Kannst du
mal zeitlich sagen, wann warst du in Greifswald?
Greifswald war ich, also das erste Mal war ich in 80er Jahren, aber das hat noch nichts damit zu tun.
Ja.
Und dann war ich von 99 bis 2003 in Greifswald.
Also seit der Zeit ist das.
Seit dem im Prinzip läuft dieses Projekt. Genau. Und da habe ich mir das Immatrikulationsbuch der Uni Greifswald angeguckt und dort war schon mehr für Hochschulzugang. Und plötzlich lese ich einen vietnamesischen Namen und bei Hochschulzugang steht ABF Hanoi. Und ich dachte, hä? ABF Hanoi? Also das war der erste Hinweis, ne, dass ich überhaupt auf die Idee kam, da mal zu gucken. Da bin ich im Traum drauf gekommen. Und dann hatte ich eine Kollegin, die in Jena gearbeitet hat und die wusste, dass es die in Kuba gab. Na, und da habe ich gedacht, okay, ist eigentlich logisch, aber ich wäre nicht drauf gekommen. Na, also so ganz, das sind so ganz verrückte, also auch Quellen teilweise, die wir entdecken, um das zu recherchieren, das ist teilweise echt lustig. Also Nicaragua wird. Habe ich das überhaupt drauf? Ja, Nicaragua wissen wir zum Beispiel nur deshalb, weil es einen Blog gibt im Internet, wo die ehemaligen Absolventen aus Nicaragua heute noch Kontakt haben.
Stark.
Ja, das ist also teilweise echt verrückt. Und es ist halt überhaupt nicht in der Bildungsgeschichte der Länder irgendwo verankert. Das ist ziemlich ins schwarze Loch gefallen. Fange ich jetzt mal mit der DDR an. Wahrscheinlich viele von Ihnen werden die ABF ja kennen, aber vielleicht nicht alle Details so im historischen Sinne. Von daher erstmal, das wissen wahrscheinlich auch viele, dass die ABF hatten ja Vorläuferinstitutionen. Also erst 1949
ist die ABF.
Vorstudienanstalten, Vorstudienschulen, Vorschule für Studien, Vorsemester, die hatten ganz unterschiedliche Begriffe. Und wenn wir uns mal so anschauen, auf welche Traditionen geht diese Gruppe eigentlich zurück, ist interessant, dass man drei verschiedene Traditionslinien finden kann. Also jetzt spricht die Wissenschaftlerin aus mir, die Pädagogin. Und zum einen sind das reformpädagogische Traditionen, also zurück Weimarer Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, das finden wir vor allem in Jena. Weil interessanterweise der Gründer der Vorschule für Studien, so heißt das in Jena, war Peter Petersen. Und Peter Petersen, ja, das ist ein bekannter Reformpädagoge, hat die Jena-Plan entwickelt. Und diese Vorschule der Studien war Teil seiner reformpädagogischen Konzeption. Der wollte schon immer das an der Universität etablieren. Also eine ganz andere Tradition. Dann ist das weitergeschwappt, ich springe mal runter nach Halle, weil nämlich interessanterweise Peter Petersen sollte ursprünglich Dekan an der Pädagogischen Fakultät in Halle werden. Dazu ist es dann nicht gekommen, weil man den inzwischen abgesägt hat, weil er der SED zu bürgerlich war, aber er hat seine Leute vorher dort implementieren können. Unter anderem Hans-Herbert Becker, der vorher Dekanatsassistent bei Petersen in Jena war und von daher ganz genau das Jenaer Modell kannte. Und er hat auch viele andere Lehrer Lehrer noch etablieren können in Halle, ne? Die alle von Jena-Plan geprägt gewesen sind. Und die andere Traditionslinie, die wir hier finden, ist Leipzig. Dort ist nämlich die erste Leiterin Rosemarie Sacke-Gaudig. Und Sacke-Gaudig, das ist die Tochter von Hugo Gaudig. Und Hugo Gaudig war der Begründer der Arbeitsschule. Und von daher ist auch diese reformpädagogische Tradition in Leipzig mit reingegangen erstmal. Und auch diese ganzen frühen Jahre, da ist sehr stark von Reformpädagogik noch geprägt. Auch die Neulehrerausbildung ist dadurch geprägt. Und da hatte man, also da hat die SED auch noch nicht in der frühen Zeit noch nichts dagegen unternommen. Das ändert sich dann so, Anfang der 50er Jahre wird Reformpädagogik radikal abgesägt. Aber in der ersten Zeit ist es erstmal da. Zweite Tradition ist wohl Fortsetzung oder Wiederaufnahme der Tradition der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung. Und zwar finden wir das dort, dass das wirklich die Akteure aus der Weimarer Zeit sind. Teilweise im KZ, teilweise in irgendeiner inneren Emigration überwindet, aber wie auch immer, die Volkshochschulbewegung schon getragen, die A haben, die Arbeiterbildungskurse in der Weimarer Zeit getragen haben, die gründen 46 Vorbereitungskurse. Und zwar eine ganz andere Struktur, nicht an der Universität, sondern Leipzig, Dresden, Chemnitz, Görlitz, Zwickau, Plau und Freiberg, also in allen großen Industriestädten, unabhängig von der Universität. Und zwar mit der Begründung, an diesen bürgerlichen Universitäten, da werden unsere schönen Arbeiterstudenten nur verdorben. Na, und von daher bilden wir die mal genau nicht an der Universität aus, sondern behalten die selber. Und Plauen, da war mein Vater Lehrer an diesen Kursen, habe ich dann auch noch später mal rausgekriegt. Witzig. Aber die gab es nur ganz kurz. Gut, und dann finden wir eine dritte Tradition, wo wir wirklich sagen können, da hat von Anfang an das sowjetische Modell gerade gestanden. Das ist vor allem in den Vorstudienstudien Rostock und Greifswald im Norden. Und zwar deshalb erstmal personelle Kontinuität. Gottfried Grünberg war einer von den kommunistischen Remigranten, der mit der Gruppe Sobotka zurückkam. Der war bestens mit dem sowjetischen Bildungssystem bekannt, oder anders gesagt, er kannte nur das sowjetische Bildungssystem, weil er im Deutschen nur eine achtklassige Volksschule besucht hat. Alles andere hat er in der Sowjetunion gelernt. Von daher, wenn der sich an irgendwas orientiert, ist es das sowjetische Modell. Und das war ausgesprochen leicht dort durchzusetzen, weil es in so einem Land wie Mecklenburg-Vorpommern einfach auch keine zivilgesellschaftlichen Akteure gab, die was entgegengesetzt hätten. Na, in Sachsen waren die Leute ja da. Na, und die haben ganz schnell haben die Vorlagen geliefert und Konzepte geliefert. Schon 1945 hatten die da Pläne dafür. Und sowas gab es in Mecklenburg-Vorpommern nicht. Und von daher konnte dort völlig ungestört im Prinzip das sowjetische Modell umgesetzt werden. Zwar mit Widerstand der Universitäten, aber die hatten da auch keine Chance. Und Berlin hat sich letztlich auch stark am RAFAC-Modell entwickelt, einfach deshalb, weil es direkt der Deutschen Zentralverwaltung für Volksbildung unterstand und da war Paul Wandels ja auch ein Remigrant gewesen. Gut, das ist ein tolles Publikum hier, muss man die ganzen Leute nicht erklären, die sonst keine Menschen was sagen.
Das ist doch vorbei des Alters. Weil man die Leute ja auch noch kennengelernt hat.
Hast du auch kennengelernt.
Ja, aber diese Personen haben wirklich, man merkt, dass die spielen eine Rolle. Ja. Mhm. Na, dass dort ein Grünberg sitzt und nicht jemand anders, das ist natürlich entscheidend. Und ich meine, diese russischen Remigranten saßen auch in Thüringen, die saßen auch in Sachsen. Aber da waren ganz andere Kräfte innerhalb Deutschlands da, sodass die da nicht einfach dieses Modell machen konnten. Na, und in der Anfangszeit fanden die auch erstmal alles gut, was kam. Also Petersen fanden sie nicht gut, das war ihnen zu bürgerlich. Ne? Der war ihnen suspekt, der war nicht SED-linientreu und der hat nicht genügend auf die soziale Herkunft geachtet. Aber alles andere haben sie erstmal akzeptiert, das war schon erstmal so eine Suchbewegung. Das war nicht so, dass die da ankommen und sagen, wir machen jetzt das sowjetische Modell. Gut, aber 31. März 1949 war die berühmte Kulturverordnung, wo es eigentlich um völlig andere Dinge ging, nämlich irgendwelche Vorteile jetzt auch für die alte Intelligenz sicherzustellen, damit die nicht alle nach Westen verschwinden. Und mittendrin ist plötzlich diese ABF untergebracht sozusagen. Das ist eine ganz interessante, also passt eigentlich gar nicht in den Duktus des ganzen Dokumentes. Das ist wie so reingeschoben mit. Also die ganze Zeit Privilegien um andere und dann die ABF. Und von da an wird die Vereinheitlichung zur ABF festgelegt, die dann zum 1.10. vereinheitlicht wird. Und von da an ist es eine ganz klare Orientierung am sowjetischen Vorbild der RAFAC. Und das bedeutet klare Anbindung an die Universität, Gleichstellung von Lehrenden und Studierenden mit denen der Universität. Und das ist halt bei diesen anderen Sachen gar nicht so gewesen. Also das sind immer die Merkmale einer RAB-Fach, dass man es wirklich als eigenständige Fakultät gleichberechtigt zu den anderen Fakultäten einer Universität. Na, und das macht natürlich in einer Selbstverwaltung der Universität im Machtgefüge durchaus was aus. Und dieses Modell fährt man ab 49. So, hier mal ein Bild. Ich weiß nicht, ob Sie es erkennen können. Das ist ABF Greifswald in 50er Jahren. Das ist eine Sandburg am Strand.
Mhm.
Richtig. Und die Studenten haben mit Muscheln haben die RAB-Fach an ihre Sandburg gelegt. Also wo man merkt, ne, so über eigene, man hat ein Bewusstsein auch dafür, dass man im Prinzip, dass die ABF eine RAB-Fach ist. Also dass es auf dieses Modell zurückgeht. Das fand ich so ein schönes Foto. Gut. Jetzt mal die weitere Entwicklung, also 49 bis 62, 63 sind die eigentlich alle geschlossen worden, in Leipzig hat man dann noch die auslaufenden Jahrgänge bis 65 genommen, Freiberg hat natürlich bis zur Wende weiter existiert, hat aber teilweise eine völlig andere Funktion gehabt, das hat eher ausländische Studierende vorbereitet und nicht mehr eine klassische ABF-Funktion und ABF Halle 2 hat auch eine andere Funktion. Gut, von da an existieren ABF an allen Universitäten und Hochschulen der DDR, eigentlich ausnahmslos. Und es gab 4 Spezial-ABF, also das zu Ihrer Frage vorhin, die machen überall ein allgemeinbildendes Abitur. Es gab zwar Spezialisierungszweige, aber trotzdem war es ein allgemeinbildendes Abitur. Also solche Spezialisierungen gibt es auch auf der normalen Oberschule. Das war keine Besonderheit. Und nur die 4 sogenannten Spezial-ABFs, die haben so eine Art fachspezifisches Abitur. Da gab es eine für Musik, eine für Sport, eine für Architektur. Vierte komme ich jetzt gerade nicht drauf. Weiß ich nicht. Noch
also Auslandsstudium läuft extra.
Auslandsstudium habe ich gar nicht gemacht, weil das hat nichts mehr mit der ursprünglichen ABF zu tun. Also die ABF 2 ist das ja. Ja, und das ist die Vorbereitung auf.
Ja, war aber auch schön.
Ja, sicher war die schön. Sicher war die. Aber es ist nicht mehr die Idee der ABF. Ich kann Ihnen auch sagen, warum die noch ABF hieß. Weil man die nämlich offiziell nicht schließen durfte. Also, es gab im Zuge der Tauwetterperiode, hat man offen angefangen, im Staatssekretariat für Hochschulfragen darüber zu diskutieren, brauchen wir noch die ABF oder brauchen wir die nicht mehr. Und die Abteilung für Ökonomie hat sich da auch noch mit eingeschaltet. Das ist hier zentrale Plankommission, hat sich da auch mit reingehängt. Und hat gesagt, es ist völlig unrentabel, kostet viel zu viel, wir kriegen viel zu wenig Absolventen raus, wir müssen diese Dinger schleunigst schließen. So, und dann kam der Revisionismus. Und im Zuge des Revisionismus sind in dieser Abteilung ABF die Hälfte der Köpfe gerollt. Und unter anderem mit dem Vorwurf, ihr wollt unsere schöne ABF schließen. Und danach hat sich niemand mehr getraut, auch nur das Wort Schließung der ABF in den Mund zu nehmen. Und von daher hat man immer nur noch gesprochen von der Reduzierung und Konzentration der Kapazität. Und die Reduzierung und Konzentration der Kapazität wurde so lange betrieben, bis de facto keine mehr übrig war. Aber da man sie ja nicht schließen durfte, hat man sozusagen als ABF 2 Halle auch immer nur sozusagen mit dem Namen weitergefahren. Aber die hatten eine völlig andere Funktion. Also es war nicht mehr das Ziel, wirklich gezielt Arbeiter und Bauernkinder auf Abitur vorzubereiten, gegen privilegierende Bildungspolitik, sondern es sind leistungsstarke Schüler, die natürlich politisch passten und wenn der soziale Hintergrund gepasst hat, war das auch ein Pluspunkt, aber jetzt nicht das Hauptaufnahmekriterium und die hat man dort auf ein Hochschulstudium im Ausland vorbereitet. Das hat nichts mit der ursprünglichen Idee der ABF zu tun und von daher ist die Bezeichnung ABF eigentlich Etikettenschwindel, weil damit hat er es nichts mehr zu tun, auch wenn es eine tolle Einrichtung war, das hat auch Spaß gemacht. Von daher habe ich mich mit der ABF 2 auch nicht weiter beschäftigt, da das wirklich eine völlig andere Funktion gewesen ist. Und Freiberg hat, wie gesagt, auch einen Funktionswandel durchlaufen, weil die haben dann viele afrikanische Studenten oder auch arabische im Prinzip vorbereitet aufs Studium in Deutschland. Ja, die hatten beide wichtige Funktionen, aber es ist nicht mehr die Funktion der ABF gewesen.
Wir sind zur Elite-Schule eigentlich geworden, ne? Denn da wart ihr doch alle hier, genau. Ihr wart da alle als die besten Schüler und so, ne? Sonst wären wir nicht draufgekommen, oder?
Ja.
Was soll man da was antworten?
Ist eine Elite aus BF2, weil man in den 50er Jahren einfach immer an allen Schulen noch ganz strikt auf Arbeiter- und Bauernhintergrund auch geachtet hat. Na, das hat sich nach dem neuen Schulgesetz dann ab Mitte der 60er Jahre erst radikal geändert, wo man sich einfach wieder stärker am Leistungskriterium orientiert hat. Und da ist dann die soziale Schicht zwar immer auf dem Papier noch da gewesen, aber in der Praxis doch nicht mehr so beachtet worden. Na, sodass wir dann auch diese Selbstrekrutierung der neuen Intelligenz letzten Endes haben. Aber in 50er Jahren ist der Unterschied noch nicht so gewaltig, aber vor allem die späteren Jahre, ne, da meine ich, da die ABF 2 ist wirklich eine reine Elite-Schule gewesen. Und hat mit der ABF-Idee, mit dem sie nichts mehr zu tun, da hat draufgesetzt und mit dem Namen weitergefahren. So, jetzt wieder zurück, ich sag mal die richtigen ABF, die ursprünglichen. Also insgesamt 35.000 Absolventen. Und da muss man einfach sagen, das ist für diesen Zeitpunkt eine unglaubliche Leistung. Also so viele, also nicht alles davon sind Arbeiter- und Bauernkinder, wir sehen unten etwa 80% Arbeiter- und Bauernkinder insgesamt. Der Bauernanteil, wenn man das differenziert, allerdings nur 6-14%. Also eigentlich ist es eine Arbeiterfakultät gewesen in erster Linie. Auch der Frauenanteil ist gering, es ist eigentlich in erster Linie eine Fakultät für Arbeitersöhne, kann man sagen. Trotzdem muss man auch sagen, 20% sogenannte Sonstige, es sind immer auch andere über diese Einrichtung gekommen. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass andere überhaupt keine Chance gehabt hätten.
Auch nach sozialen Kriterien, ne? Also zum Beispiel von alleinerziehenden Müttern.
Ja, das hat, hat man aber nicht geachtet. Das war egal. Man achtet nur auf soziale Hilfe.
Ja?
Ja, ja. Welchen Beruf hat Vater, welchen Beruf hat Mutter? Das andere nicht. Alleinerziehende DDR. Ich hätte keinen Hahn danach.
Na ja,
die Frau kriegt das schon hin.
Ja.
Ne? Nee, da haben wir auch nicht drauf geachtet. Ja. Auch interessant, mit dem Frauenanteil ist noch so eine Verbindung. Die ABF haben de facto dazu geführt, dass der Frauenanteil an den Universitäten gesunken ist. Was nämlich damit zusammenhängt, dass der Frauenanteil an den ABF deutlich niedriger war als an den Universitäten. Nämlich deshalb, weil man hat ja nach und nach die sozialen Herkunft selektiert. Und Arbeiter- und Bauernkinder, wenn man die überhaupt dazu kriegt, so einen Bildungsweg zu gehen, dann sind das die Söhne und nicht die Töchter. Na, und wenn zu diesem Zeitpunkt, also wir müssen uns ja vergewissern, Frauenstudium hat ja erst in der Weimarer Republik, ist das ja überhaupt erst zugelassen worden. Und wenn Frauen in Deutschland überhaupt studiert haben, dann waren das natürlich bürgerliche Frauen und nicht Arbeiterfrauen. Und von daher war es enorm schwierig, Arbeiterfrauen zu rekrutieren. Die haben sich an der ABF auch immer Mühe gegeben. Es gab auch immer mal Kampagnen, dann ist der Anstieg wieder angestiegen. Kaum war die Kampagne zu Ende, schwupp, ist der Frauenanteil wieder runtergegangen. Und von daher hat die Tatsache, dass viele ABFler an die Universitäten gekommen sind, zum Absinken des Frauenanteils geführt. Das ist auch so interessant, wie die Sachen so zusammenwirken. Gut, zur Erfolgsquote. Nicht alle, die aufgenommen wurden, waren erfolgreich. Also jetzt zu Ihrer Frage, viele scheitern. Etwa 2/3 der Aufgenommenen sind erfolgreich gewesen. Also 1/3 hat es nicht geschafft. Das ist trotzdem, wenn man bedenkt, was das für eine Zielgruppe ist, ausgesprochen erfolgreich. Na, also wenn wir uns andere Formen, ich habe mein Abitur auf der Abendoberschule gemacht. Als wir angefangen haben, waren wir 60 Leute. Wir haben nicht in die Schulklasse gepasst. Haben gedacht, wir brauchen ein größeres Klassenzimmer. Haben gelernt, warten wir mal. Na, also nach 5 Wochen hatten wir alle unseren Sitzplatz und am Ende haben es Abitur 7 gemacht. Ja, und das sind halt andere Möglichkeiten als hier. Und das sind 2/3 ist echt gut. Wobei die DDR damit auch nicht zufrieden war, die wollte ja immer 100%. Ja, aber es ist wirklich sehr erfolgreich einzuschätzen. Und davon gehen etwa 2/3 im Anschluss auch ins Studium. Also das muss man immer runterrechnen, wenn man überlegt, welchen Einfluss hat. Im Durchschnitt kann man sagen, 10% aller Studierenden an der Universität kamen von der ABF. Da gibt es immer mal so abenteuerliche Zahlen, 50% waren ABF. Das ist immer nur mal punktuell für spezielle Fakultäten gewesen. Die hat man auch teilweise gezielt genutzt mit Studienlenkungen. Es ist zum Beispiel mal eine Fakultät für Raumfahrt gegründet worden an der Technischen Universität TH Dresden. Und da hat man ganz gezielt ABFler rein, weil man da politisch loyale Leute haben wollte. Oder in Greifswald wurde eine militärmedizinische Sektion implementiert und es gab einen Medizinerstreik. Großer Aufruhr, großer Protest in Greifswald und danach wurden massenhaft ABFler plötzlich an die medizinische Fakultät nach Greifswald geschickt. Und dann hat man auch plötzlich 50%. Ne? Aber im Durchschnitt so 10% ist, glaube ich, recht realistisch.
Also, ne?
Ja. Was sagt er?
Bildung ist Politik.
Ja, natürlich, ja, natürlich. Ja, also. Und die ABF hat man aber auch ganz gezielt genutzt in dieser Richtung.
Ja.
Ne, das war natürlich ein politisches Instrument, wo man Einfluss auf die Universitäten nehmen wollte. Also deshalb hat man sie auch an die Unis angebunden. Und auch diese Studienlenkung, das ist schon spannend. Also eigentlich immer, wenn es irgendwie politischen Stress an der Universität kam, kann man davon ausgehen, im nächsten Semester sind mehr ABFler drin. Wobei man aber auch sagen kann, dass das nicht heißt, dass die ABFler alle völlig linientreu Scharlachbrüder gewesen sind. Überhaupt nicht. Ne? Der SED-Mitgliederanteil sinkt massiv. Also in Vorstudienanstalten ist der SED-Anteil ausgesprochen hoch. Über 50%. Ganz aktive Studierende, die kämpfen auch richtig. Ne? Im Sinne, und je länger die existieren, desto normaler und durchschnittlicher werden die auch. Ganz niedrig, 5-6% SED-Anteil an der ABF, so Ende der 50er Jahre. Also, ja, schon Ende der 50er Jahre. Ja, also es sinkt massiv ab. Dazu muss man sagen, war auch ein Problem, dass die immer jünger wurden.
Das wollte ich
ne? Und man kann ja, ja, aber auch Kandidaten, wenn man mit reinrechnet, ist auch nicht höher. Und auch wenn man später an den Fachfakultäten guckt, welche politische Rolle haben die gespielt, die beschreiben immer wieder das Verbürgern der ABFler an den bürgerlichen Fakultäten. Also wir haben die an der ABF gut ausgebildet, dann gehen die an die medizinische Fakultät und verbürgern dort und gehen ins Wohnen. Ja, das ist, kann man sicher auch ein Stück weit auch verstehen, die wollten halt auch akzeptiert werden, ne? Und haben ein Stück weit auch angepasst. Und von daher, also keinesfalls, dass man sagen kann, jetzt rote Kader schmieden, das war alles durch, ist sehr, sehr durchwachsen. So, hier kommt aber auch genau das, was ich gesagt habe. Also welche Funktion hat es in der Zeit der Vorstudienabteilung, um dann zunächst wirklich kriegsbedingte Bildungsrückstände auszugleichen? Man hat auf soziale Herkunft geachtet, aber nicht nur. Es sind durchaus auch einfach welche, die durch den Krieg unterbrochen waren. Wenn man sieht, 40% in Mecklenburg-Vorpommern nur mit Volksschulabschluss. Alle anderen waren besser. Das heißt, die hatten vorher eine weiterführende Bildungslebensstand, das waren keine Arbeiterkinder. Ne? Und in Sachsen allerdings 80%. Da merkt man auch wieder den regionalen Unterschied. In Sachsen gibt es halt Arbeiterkinder, in Mecklenburg-Vorpommern findet man die nicht. Und, ne, und die Bauernkinder zum Studium zu kriegen, das ist ja noch schwerer. Also, die haben auch immer extra Quoten gekriegt, Mecklenburg-Vorpommern, weil da klar war, die erfüllen das nicht. Gut, dann auch die Geburtsjahrgänge, das sind ältere und im Staatssekretariat werden diese ersten Jahrgänge eingeschätzt, so als bildungshungrig, lebenserfahren, politisch reif, aktivierender, mobilisierender Hauptfaktor innerhalb der Studentenschaft. Und das ändert sich dann massiv so ab 53, 54. Erstmal die kriegsbedingten Leute sind weg. Und es findet zu diesem Zeitpunkt eine massive Erhöhung der Kapazitäten statt. Also die Zahlen sollen sich verdreifachen. Es sind riesige Kontingente, die erfüllt werden sollen. Und die kriegen überhaupt die Klientel nicht. Und sie kriegen, von daher wird dann beschrieben, geringe Eignung und Motivation. Die Betriebe geben ihre besten Arbeitskräfte nicht her. Die wollen sie lieber selber behalten, als sie zur ABF zu schicken. Na, und es gibt andere Einrichtungen, die attraktiver sind. Nämlich an Fachschulen zu gehen, zur kasernierten Volkspolizei zu gehen. Ne, und alle werben das gleiche Klientel. Und die anderen sind oft attraktiver als so ein unendlich langer Weg. 3 Jahre ABF, 5 Jahre Studium. Ja, wann verdienst du dann mal Geld? Ne? KVP hast du das gleich.
Ja, ich glaube auch, dass natürlich im Laufe der Zeit, also seit Bestehen der DDR, natürlich auch der Anteil an den Oberschulen viel größer geworden ist aus diesen Kreisen. Und das hat natürlich auch einen Einfluss gehabt, dass so viele nicht mehr so arbeiten müssen.
Ja, ja.
Ja, ja. Denn muss man, da sind Tausende ausgerufen.
Klar, die meisten Arbeiter und Bauernkinder kamen über die Oberschulen.
Ja.
Also die soziale Umschichtung an Universitäten ist nicht über die ABF passiert, wie gesagt 10% maximal, sondern sind über die, und wir haben Mitte der 50er Jahre etwa 50% Arbeiter und Bauernkinder. Und das heißt etwa 40% über die Oberschulen.
Ja.
Also das ist dann, kommt dann in der Diskussion um die Schließung, wo man sagt, wir kriegen sie ja auf einen regulären Weg, wir brauchen die Einrichtungen nicht mehr. Na, aber hier und hier diese Verjüngung, also Arbeiter gab es ja trotzdem noch. Aber man hat sie nicht mehr gekriegt, man hat sie nicht mehr motivieren können, weil es attraktivere Wege war als das. Gut, jetzt springe ich mal zu den Internationalen. Die kennen es sicher nicht so gut, das Deutsch diskutieren wir da sicher noch länger weiter. Ne? So, jetzt springe ich mal nach Mosambik, an die FACOTRAF, das ist die Bezeichnung für die ABF, an der Universität Edward Mondlane in Maputo. Und zwar Facultate para Antiquos Combatentes, ich kann kein Portugiesisch, ne? Heißt also Fakultät für ehemalige Kämpfer und Arbeiter der Avantgarde. Also man merkt ja schon eine etwas andere Bezeichnung, aber das ist de facto die Bezeichnung der ABF, die es dort ist. Die gehen zurück auf sogenannte Betriebsleitungskurse für Arbeiter, die 1979 eingerichtet worden sind, und zwar ganz klar mit Unterstützung von DDR-Korpsbeamten. Also die hatten da diese Finger mit drin, die saßen auch im Rektorat der Universität Edward und Lahne und haben dann aber wirklich in der gemeinsamen Diskussion mit den Akteuren vor Ort, das ist nicht so, dass die ihre Vorstellungen da reingepusht hätten. Ne, das sind einfach Ideen gewesen, die man gemeinsam diskutiert hat. Also das Staatssekretariat oder das Ministerium oder die SED in der DDR, die wollten, dass die sehr viel mehr Einfluss nehmen, auch politisch, aber es ging überhaupt nicht vor Ort. Ne, die Mosambikaner haben sich da nichts erzählen lassen. Sondern die mussten im Prinzip das aushandeln, einmal mit den Mosambikanern und zum anderen aber auch mit internationalen Kooperanten, die aus der ganzen Welt kamen. Das sieht man unten, Chile, Portugal, Niederlande, Kuba, Skandinavien, Sowjetunion, Polen, die kamen von überall her. Und von daher ist das wirklich ein sehr diskursiver Prozess gewesen, was man macht. Aber die Idee der DDR ist natürlich ganz klar mit eingeflossen, die Idee der ABF. Und die hat letzten Endes unserer Meinung nach auch dazu geführt, dass man diese Form gewählt hat, nämlich wirklich diese Fakultät zu gründen, was bedeutet, wie auch die ABF und die RAPFAC, eigenständige Fakultät an der Universität mit der Zielstellung allgemeinbildende Hochschulreife. Weil vor Ort wurde auch diskutiert, eine fachspezifische Hochschulreife geht ja viel schneller. Jede Fakultät soll ihre Vorbereitungsabteilung haben. Das wäre eben nicht das RAPFAC-Modell gewesen. Ne, aber das RAPFAC-Modell hat sich durchgesetzt, da würde ich sagen, wegen der DDR-Beratung, weil die das letzten Endes auch schon forciert haben. Gut, bis 1988 663 Studierende. Das klingt nicht viel, aber wenn man die Studentenzahlen dazu sieht, war das auch nicht viel weniger. Das ist auch etwa 10% gewesen letzten Endes. Ne? Etwa ein Viertel hat nur einen Abschluss gemacht. Das sehen wir deutlich weniger. Ne? In der DDR haben ja 2/3 einen Abschluss gemacht. Man muss hier aber auch sagen, die Vorbildung war um ein Vielfaches schlechter, aber man hat ja auch eine Vorauswahl getroffen. Ne, diese niedrigen Zahlen hängen damit zusammen, dass man mehr geeignete Studierende, nämlich welche, die eine gewisse Grundbildung hatten, also 6 Jahre Schule im postkolonialen Mosambik, davon gab es nicht viel. Ne, und von daher, und das war auch, und der zweite Grund ist, dass man mit der Fakultät gar nicht unbedingt nur das Ziel hatte, die Leute an die Universität zu bringen, sondern das Ziel war auch, Leute besser qualifiziert an ihre Arbeitsplätze in die Praxis zurückzuschicken ohne Studium. Wenn man sich nämlich anschaut, wer dort letzten Endes studiert hat, sind das in der Regel alles Leute gewesen, die bereits vor Besuch der Fakultät in irgendwelche verantwortlichen Funktionen in Mosambik gekommen waren. Also Dekolonialisierung, die portugiesischen Experten sind weg und diese Positionen müssen ja irgendwie besetzt werden. Und dann werden Mosambikaner auf die Stellen gesetzt, aber sie haben die Qualifikation überhaupt nicht dafür. Und von daher müssen die dringend nachqualifiziert werden und diese Funktion hat de facto die Fakultät auch übernommen. Sodass man dieses Viertel auch nicht als Misserfolg interpretiert, weil man sagt, diese 3/4, die halt nicht an die Uni gekommen sind, sind besser qualifiziert an ihre Arbeitsplätze zurück und das ist auch okay. Na, das war letzten Endes das Ziel. Hochinteressant an dieser Fakultät, wir haben einen völlig internationalen Lehrkörper, 83, 13 Mosambikaner und 20 internationale Kooperanten. Der Leiter der Einrichtung war ein Exilchilene. Den haben die extra sich geholt. Ne? Das ist irgendwie irre. Dann 3 Leute aus der DDR waren da, aus Portugal viele. Das waren also Niederlande, also immer aus westlichen Ländern auch. Das waren natürlich dann immer politisch linke Privatpersonen. Die sind also nicht über irgendwelche Organisationen oder was gekommen aus den westlichen Ländern, sondern das waren Privatpersonen, also die ne, irgendwie NGOs oder sowas auch angehörten, aber auf eigene Initiative dahin sind. In Kuba, Skandinavien, Sowjetunion und Polen, das war dann diese sozialistische Kooperation, wo immer auch aus anderen Ländern Kooperanten kamen. Gut, an dieser Fakultät sehen wir schon den Einfluss auf die Struktur, also nämlich, dass diese Allgemeinbildung sich durchgesetzt hat, würde ich sagen, das ist ganz klar Orientierung ne, am deutschen Modell und auch an den Zweigen. Wir finden an der Fakultät identische Zweige wie an dem ABF. Also nicht die Zweige der RAPFAC, die waren nämlich ein bisschen anders. Am deutlichsten wird es daran, wir finden an dieser Fakultät plötzlich diesen medizinisch-biologischen Zweig. Das gab es nie an einer Rapfak. Das ist in der DDR entstanden, aus der Notwendigkeit heraus, dass man Ärzte ausbilden musste, weil die ja zuhauf in den Westen geflohen sind. Ne? Also eigentlich aus der spezifischen DDR-Situation. Aber der politische, theologische Einfluss der DDR-Kooperanten war ausgesprochen gering. Und die Berichte teilen immer wieder mit, dass sie keine Chance haben, da ihre Vorstellungen umzusetzen politisch, weil sie viel zu wenige sind. Also wenn man es sich anschaut, ne, es sind 33 Leute und drei davon aus der DDR. Na, was sollen die da groß umsetzen, also wenn das von mosambikanischer Seite aus nicht gesetzt wird. Hochinteressant, Zielstellung immer Begriff Mosambikanisierung des Lehrkörpers. Also man hat immer versucht, ne, wir würden heute sagen, wirklich Hilfe zur Selbsthilfe. Also man hat wirklich versucht, wir helfen, unterstützen die, aber mit dem Ziel, uns überflüssig zu machen. Ja. Und das ist in den Dokumenten auch sehr gut nachzuvollziehen und immer wieder zu sehen. Das finde ich schon sehr beeindruckend, weil man an der Stelle wirklich einen großen Unterschied sieht zu westlicher Entwicklungsarbeit, die immer ihre eigenen Arbeitsplätze ein Stück weit auch legitimieren wollen. Ja. Ne? Das sind deutlich andere Strukturen hier. So, hier nochmal die Studierenden. Da ein Foto aus dieser Zeit. Also wie gesagt, Arbeiter, Bauernkämpfer und Kämpfer, die bereits in Funktionen im Staat aufgestiegen waren, wie gesagt. Wir finden eine Dominanz der südlichen Ethnien, der Männer 90%, also ganz wenig Frauen, die es dort gibt. Die Ethnien ist ganz wichtig, Mosambik muss man sich ja sagen, es ist ein Vielvölkerstaat. Ne, die können sich untereinander überhaupt nicht verstehen, die sprechen da, es gibt sich verschiedene Sprachen. Und man hat dort noch nicht mal drüber nachgedacht, so etwas wie eine Nazi-Rapfak zu machen. Wo ich sage, dieses Modell der Sowjetunion, also Mosambik hätte danach geschrien, sowas, nein, hängt aber mit Mosambik zusammen, dass die bis heute Portugiesisch, bloß keine Nationalsprache, weil die Angst davor haben, dass ihr Land auseinanderfällt, sobald man da auch nur ein Zipfel dieses zentralistischen aufgibt. Also damit hängt das zusammen. Die Fakotraf hat nur in Maputo existiert und damit eigentlich auch nur die südlichen Ethnien erreicht. Und im weiteren Bürger, das kann man ihnen aber nicht ganz zum Vorwurf machen, weil die haben auch schon darüber nachgedacht, die in anderen großen Städten zu machen. Da kam einfach der Bürgerkrieg dazwischen. Man konnte nicht mehr aus Maputo raus. Ne? Also eine Zeit lang war ja nur noch Maputo übrig und alles andere war von der Renamo besetzt. Also von daher, gut, Aufnahmebedingungen mindestens 6, maximal 9 Schuljahren, Berufserfahrung mindestens 5 Jahre und so weiter. Landesweite Auswahlprüfungen, solange das noch möglich war. Und da interessant halt Auswahlkriterien, politische Vertrauenswürdigkeit und berufliche Erfahrung. Das ist das, was die Mosambikaner interessiert, nicht ob es Arbeiter und Bauern sind. Das ist einfach eine Kategorie, die ist für die irrelevant. Die können damit einfach alles anfangen.
Ja, ja.
Ja. Wo man merkt, es geht um eine eigene Aufbau einer eigenen nationalen Intelligenz. So, können Sie noch?
Ja.
Weiter nach Vietnam, glaube ich. Jawohl, Vietnam. So. Tuong Bo Tuk Quang, also erwarten Sie nicht von mir, dass ich das aussprechen kann, wie diese Einrichtung heißt.
Ja, können Sie Vietnamesisch?
Okay. Also zentrale Arbeiter- und Bauernergänzungsbildungsschule. Also wir haben den Begriff nie ins Deutsche übersetzt, deshalb steht es jetzt im Englischen da. 1956 bis 1964 existieren die, was Sie auf dem Foto rechts, den Herrn kennen Sie sicher. Ja. Ne, das ist Onkel Ho, genau, und zwar via eine BT, das ist die Abkürzung für diese Einrichtung. Hilft aber auch nicht wirklich weiter, diese Abkürzung. Ne? BTV konnte ich mir auch nie merken. 57 war es, also der hat sich wirklich sehr um diese Einrichtung gekümmert. Da drüben ist das sozusagen die Schulklasse, also von dieser ersten Einrichtung, das Gründungsfoto. Ja, also Gründung dieser Arbeiterfakultät in Vietnam. Gut, so, jetzt. In Vietnam haben wir eine Funktion, also wir haben diese Einrichtung de facto nur in Hanoi. Hängt damit zusammen, also jetzt erstmal in den frühen Jahren, annehmen bis 1959, ging es darum, eine schnelle und erfolgreiche Ausbildung von Kadern zu kriegen, zumeist aus Betrieben und Verwaltungen in Hanoi. Wir haben da eine geringe Studierendenzahl, das sind weniger ausgewählte Schlüsselkader. Wir haben eigentlich kaum Bauern, Arbeiter gibt es in Vietnam sowieso nicht. Und ethnische Minderheiten können Sie vergessen, das sind 3, 1, 2, 3, die da mal reinrutschen. Na, also auch hier, eigentlich Mensch, Nazi-Rapfak in der Sowjetunion, ne, aber da wurde nicht mal drüber nachgedacht, das finde ich das Interessante. Ne, das ist einfach überhaupt kein relevanter Faktor. Und von daher, es geht ganz klar Ausbildung von Schlüsselkadern, egal eigentlich welche soziale Herkunft, es ist aber auch in einem postkolonialen Situation nicht die Frage. Ja. Ne? Und die sind zum großen Teil zum Studium mit sozialistischen Ausländern weitergeschickt worden. Und da sind wirklich in Vietnam, glaube ich, fast noch stärker als in der DDR, das sind später die Schlüsselpositionen in Vietnam mit diesen ersten Absolventen besetzt worden. Mhm. Ein Ministerpräsident ist dabei, der Leiter der größten Forschungseinrichtung. Ne? In der DDR sind die öfter auf mittleren Level eher gewesen, weil eher die Arbeiter- und Bauernkinder von der Oberschule in die oberen Positionen oder halt die alten Kommunisten da saßen. Ne? Und hier finden wir die bis heute. Die haben ja diesen Systembruch nicht gehabt wie die DDR. Ne? Bis heute sitzen die in Schlüsselpositionen. Gut, in den späteren Jahren, 60 bis 64, versuchte man das, dieses System in die Provinzen auszuweiten. Dann steigt auch der Anteil der Bauern, weil dort sitzen sie ja. Wir haben eine zahlenmäßige Expansion, aber aufgrund der fehlenden Vorbildung geht diese Schule de facto nur bis zur Mittelschule. Die finden überhaupt keine Personen, die sie bis zum Abiturlevel führen können. Und wenn sie doch mal eine finden, dann wird die eigentlich nach Hanoi in die zentrale Schule geschickt. Na, ansonsten ist das in der Provinz immer auf diesem Mittellevel geblieben, was einfach der Situation entspricht, dass die ja de facto mit der Alphabetisierung anfangen, den Bauern. Da ist ja nichts da, die haben ja keine Schulbildung. Ist ja nicht wie in der DDR, wo man eine 8. Klasse voraussetzen kann. Ja. Das ist ja völlig anders. Ja. Wenn wir uns die Traditionslinien anschauen, finden wir einmal den Einfluss der Sowjetunion, nämlich über Ho Chi Minh. Also es gibt, ich sag mal, die Legende, Ho Chi Minh hat die Idee aus der Sowjetunion mitgebracht. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Das kann auch eine Legende sein, weil Bak Ho...
Der hat sich ja in Frankreich aufgehalten.
Der hat sich in Frankreich aufgehalten, der hat sich auch lange in der Sowjetunion aufgehalten, der hat auch in der Sowjetunion an der kommunistischen Universität studiert. Die kommunistische Universität hat auch eine Abfuck. Jeder Rapfak zu der Zeitpunkt, wo Ho Chi Minh in der Sowjetunion war, hatte eine Rapfak. Von daher, er wusste ganz genau, was eine Rapfak ist. Aber ob er jetzt wirklich die Anregung dafür gegeben hat, das wissen wir nicht. Ne? Wir können nur sagen, das ist so eine Legende, die transportiert wird. Was sich nachweisen lässt, ist der, und das Modell, was de facto in Vietnam gemacht wird, ist nämlich nicht Teil der Universität. Auch nicht Teil eines Betriebes. Das wäre ja eigentlich das Rapfak-Modell gewesen. Das ist eine eigenständige Schule. Und das Schulmodell ist eigentlich das Chinesische. So, Kuba, das letzte Land, was ich Ihnen einzeln vorstelle. China erzähle ich Ihnen jetzt nicht im Detail. Also, in Kuba finden wir interessanterweise zwei verschiedene Formen von Arbeiterfakultäten. Einmal die Arbeiterfakultäten an den Universitäten, so wie wir es eigentlich kennen von der ordentlichen Rapfak. Und zwar 1961 Vorbereitungskurse an der Universität Santa Clara, interessanterweise nicht in der Hauptstadt Havanna zuerst. Hängt damit zusammen, in Havanna wollte man es zwar öffnen, aber in Havanna hatte man die ganzen alten konservativen bürgerlichen Professoren sitzen. Und dagegen konnte oder wollte man nicht angehen und deshalb hat man das dort nicht gemacht. Und in Santa Clara sind bei Nacht und Nebel die alten Professoren alle nach Miami geflüchtet. Und damit war ein politisches Vakuum und die Junta hat die Macht übernommen und sofort sozusagen eingerichtet. Also deshalb Santa Clara und nicht Havanna. Na, also zuerst in der Provinz. Und 1963, dann erst später, wird es dann, also aber auch erst nachdem die Position der Kommunisten dann stärker gewesen ist, wird es dann in Havanna gegründet. FPOC, also dort auch wirklich dieser Name, Fakultät als Arbeiter- und Bauernfakultät. Ne? Also Vorbereitung, Obrero y Campesina, Vorbereitung der Arbeiter und der Bauern. Das ist eigentlich exakt der Begriff, den wir auch in der DDR haben. Russische Rapfak haben wir ja nur in Arbeiter. Der Bauer kam ja erst in der DDR dazu, weil wir ja dann auch diesen Begriffswandel haben zur Arbeiter- und Bauernmacht hin. Und das ist interessant und geht wahrscheinlich darauf zurück, dass da auch ein deutscher Bildungsberater vor Ort war, nämlich der Max Zeuske, der vorher ABF-Lehrer an der ABF in Jena gewesen ist. Und er soll diesen Begriff der Bauern dort eingebracht haben. Also auf ihn soll das zurückgehen, also wirklich die Anlehnung an die ABF an der Stelle. Und entstanden sind die eigentlich zum einen also aus der Alphabetisierung und Postalphabetisierung heraus. Man hat ganz schnell nach der Revolution sehr erfolgreich Alphabetisierungen gemacht in Kuba. Also die sind nicht zu toppen. Also bis heute werden die Kubaner von der ganzen Welt eingekauft, weil sie die größten Erfolge in Alphabetisierung haben. Auch in Mosambik sitzen sie inzwischen wieder. Ne? Die waren dann
in Lateinamerika.
Ja, Lateinamerika, überall. Ne? Und in Mosambik sind sie nach dem Systemwandel alle erstmal rausgeschmissen worden. Und in den letzten 4, 5 Jahren sind die plötzlich alle wieder da. als ich jetzt im Bildungsministerium war, saßen selbstverständlich wieder drei Kubaner da.
Aha, das ist ein Erfolg.
Ja, ja, ich meine, die waren einfach extrem erfolgreich mit ihrer. Die haben de facto innerhalb eines Jahres da ihre ganze Bevölkerung weitestgehend alphabetisiert. Mhm. So, und dann wollten aber viele weitermachen, das war dann die Postalphabetisierung. Und dann fehlte im Prinzip, dass Leute, die gut waren, weitergehen können. Mhm. Ja, und aus diesem Bedürfnis heraus ist auch dieses entstanden, dass man diese Einrichtungen haben wollte. Interessant hier, es werden Außenstellen in größeren Städten eingerichtet. Also wir haben Universitäten, also wir Fox haben wir in Santa Clara, in Havanna und auch in Santiago. Also in den drei großen Universitäten. Und die machen Außenstellen in allen größeren Städten. So, bis jetzt alles wie Rapfack, wie wir das so kennen. Aber wir haben hier einen berufsbegleitenden Abendunterricht. Das heißt, sie sind nicht freigestellt, sondern müssen weiter arbeiten und am Abend ihre Ausbildung machen. Und das ist natürlich ein Weg, wo ich nur sage, mein Gott, man weiß, dass da kaum welche abschließen. Weil das ist eine Wahnsinnsbelastung, das schafft kaum jemand. Und man hat aber irgendwie, also da hätte man weltweit sich die Erfahrung angucken können und hätte eigentlich wissen können, dass das nicht zum Erfolg führt. Das hat man in der DDR, Deutschland schon in der Weimarer Zeit diskutiert, dass das so nicht geht. Also mein Beispiel vorhin mit meiner eigenen Klasse, ne, 60:6 ist ein realistisches Verhältnis. Und man hat es aber gemacht vom theoretischen Konzept her, wir wollen das Lernen mit der Arbeit verbinden. Na, und deshalb war ihnen das wichtig, so zu machen. Aber hier überhaupt nicht wie ABF oder Rapfack, sondern man merkt, es wird lokal halt ganz unterschiedlich ausdifferenziert. So, und die Form ist eine andere, also es ist nämlich interessant, dass wir hier zwei Modelle haben. Die zweite Form, etwa zeitgleich entstanden, untersteht nicht dem Bildungsministerium, wie diese ursprünglich Arbeiterfakultäten, sondern dem Industrieministerium und wurde direkt von Che Guevara gegründet. Der war ja damals Industrieminister gewesen, der übrigens auch vorher der DDR war und sich erkundigt hat. Ne? Und diese ist eigentlich eine Spezialschule und die konzentriert sich auf die leistungsstärksten Schüler und Industriearbeiter. Es ist ein Stück weit mehr Richtung ABF 2, ne? Also so wirklich also auf die leistungsstärksten. Und die machen einen Tagesunterricht mit Internatsuntergründen. So dass eigentlich diese Spezialschule, die nicht Teil der Universität ist, von der Struktur her der ABF viel ähnlicher ist als die, die ABF heißt. Ja. Na, das ist, weil dieser berufsbegleitende Abendunterricht hat einfach nichts mit ABF zu tun. Das hat was mit der Abendoberschule zu tun, ja. Na, aber nicht mit der ABF. Also sehr interessant, dass wir da diese zwei Formen haben und die waren deutlich erfolgreicher. Also erstens deutlich bessere Lernbedingungen, Tagesunterricht und Internatsunterbringung und ohnehin die Leistungsstärksten. So, und 69 wurden die alle in das Subsystem der Erwachsenenbildung sozusagen integriert. Und die existieren bis heute unter dieser Bezeichnung weiter. Und sie haben, ich würde sagen, die haben etwa die Funktionen, wie es in der DDR die Abendoberschule hat. Ja, also es wird abends in die Schule gegangen und dort können die noch einen Schulzugang erreichen. Runter. So, jetzt nochmal kurz die Studierenden. Zielgruppe waren jetzt Arbeiter. Ich habe es gleich in Gänsefüßchen gemacht, weil die adressieren zwar Arbeiter, haben aber überhaupt keine Definition davon, wer Arbeiter sind. De facto sind für die Arbeiter alle, die Mitglied einer Gewerkschaft sind. Ne, das ist das Kriterium. Und Militärs, ne, das hat nichts mit im soziologischen Sinne mit der sozialen Herkunft zu tun. Ja. Wir finden auch dort, wie an jeder ABL, wie an jeder Arbeiterfakultät, eigentlich das zieht sich durch weltweit, ne, überall ein geringer Frauen- und Bauernanteil. Wir haben an dieser ersten Form, also an diesem FPOC 8000 Studierende etwa, geringe Erfolgsquote, Lenin-Spezialschule, wenige, nur 200, aber das ist ja erfolgreich. Und kommen hinterher auch Schlüssel, das ist wirklich eine Elite-Bildungsschule. Interessant nochmal, 35,4% kommen aus dem industriellen Sektor, aus nicht-industriellen Branchen kommen 47,5%. Das heißt also nicht in erster Linie die Industriearbeiter, dafür war sie nämlich eigentlich konzipiert, waren aber nicht, aber ich meine, es gibt auch nicht unendlich viele Industriearbeiter in Kuba, wobei man dort auch sagen muss, dass die Arbeiter in der Zuckerrohrindustrie ja oft, also die sind Hälfte des Jahres Bauern, die andere Hälfte Industriearbeiter. Na, das ist also auch immer in der Statistik wirklich schwer, aber auf jeden Fall nicht primär Industriearbeiter. Und jetzt ein Stück weit, was auch Sie ansprechen mit den lateinamerikanischen Traditionen. Wir haben ganz unterschiedliche Traditionen, die in die reingehen, was wir wirklich nachweisen können. Also wir haben auch so in Lateinamerika, da gab es ja auch University Extension und Arbeiterbildungskurse und all das schon vor der Revolution. Ja, genau.
Und die hat über Englisch
Ja, ja. Also es gibt da ganz viele Sachen, hochinteressante Sachen in Lateinamerika. Und wir können da nicht wirklich einen Transfer nachweisen über irgendetwas. Was wir nachweisen können, ist der Transfer von der Universidad Popular José Martí, die 1923 bis 1927 bereits an der Universität Havanna existiert hat und von Julio Antonio Mea gegründet worden ist. Weil die Leute, die dann später die Arbeiterfakultät in Cuba aufbauen, das sind nämlich alles Mitstreiter von Mea gewesen. Also die kannten diese Universität. Ne? Also diese Traditionslinie kann man nachweisen, wobei die eine völlig andere Funktion auch hatte. Aber hat auch keine Abschlüsse gemacht, auch kein Abitur. Da ging es um eine allgemeine Weiterbildung der Arbeiter. Aber es war bereits Teil der Universität. Ne? Und wir finden die Einflüsse aus dem sozialistischen Lager, ganz klar DDR, nämlich über diesen Bildungsberater. Der Einfluss ist aber nicht sehr stark gewesen. Also deutlich geringer als in Mosambik, wo ich sagen würde, hatten die wirklich Einfluss. In Kuba, die fanden den Gang, das war schon interessant mit ihm zu diskutieren, aber die haben eigentlich ihr eigenes Ding gemacht. Und der war auch ziemlich frustriert, der Max Zeus, also über seine Arbeit mit der ABF. Der hat dann gewechselt in ein anderes Ressort, da lief das besser. Die hatten die Pläne auch schon mehr oder weniger fertig, bevor der überhaupt auftauchte. Und wir finden so ein bisschen in Bezug auch zu China, das wird auch als Bezugspunkt gemacht. Die haben also auch eine Arbeiterfakultät an der Fudan-Universität in China besichtigt, wo sie sich auch mit orientiert haben. Und wir finden den Bezug, also wenn man sich heute kubanische Literatur zur Hand nimmt, dann schreiben die immer, das geht auf die Rafak der Sowjetunion zurück. Und das ist aber letzten Endes ein rein diskursiver Bezug. Also auch Fidel Castro haben wir eine Rede gefunden, wo er sich bei der Sowjetunion bedankt für die Unterstützung bei der Aufbau der Arbeiterfakultät. Wir haben überhaupt keine Unterstützung finden können. Na, also nirgendwo ein Hinweis in den Archivdokumenten, dass da irgendwas Direktes, ne? Also von daher ist eher die Idee der Abfuck. Das Fazit, also was uns ja auch, ne? Unser Projekt heißt Globalisierung einer Bildungsidee. Mhm. Was haben wir letzten Endes da rausgezogen? Mhm. Die Ausbreitung der Idee der Abfuck kann als Ausdruck einer sozialistischen Globalisierung betrachtet werden. Na, das ist ja. Nämlich, das wird bisher überhaupt nicht, Globalisierung wird immer westlich gedacht.
Ja.
Es gibt aber auch eine sozialistische Globalisierung und die Abfuck ist ein Beispiel dafür. Ja. Dann zweitens, der Prozess der sozialistischen Globalisierung ist keinesfalls an ein direktes und zentralistisches Eingreifen der Sowjetunion gebunden. Mosambik, Kuba, niente, die hatten da nichts. Ja? Vietnam vielleicht ein bisschen, aber dann eher, weil es Ho Chi Minh wollte.
Ja,
über Personen, aber nicht, weil die Sowjetunion da irgendwas gepusht hätte. Das Einzige, wo die Sowjetunion stark drin ist, ist DDR und ist China. Das sind die Länder, wo die noch am stärksten drin sind. Und drittens, trotz der Orientierung am Rafak-Modell werden in allen Ländern spezifische Modifikationen sichtbar, die lokalen Traditionen und Erfordernissen geschuldet sind. Also allgemeiner gesagt, wir haben da keinen sozialistischen Einheitsbrei, der rauskommt, sondern je nachdem, wie die Bedingungen sind, ne, wird das entsprechend modifiziert, ausdiskutiert und das ist ein sehr kreativer und vielfältiger Prozess. Mhm.